Einen wunderschönen guten Morgen, Doppelerfolg-Podcast, Herr Hoffmann. Bevor ich jetzt auch die ersten 30 Sekunden verpasse, die ja so wichtig sind, Thema heute Real Talk. Ne? Ich würde mit dir gerne ein bisschen über das Verkaufsgespräch sprechen und darüber, was man in den ersten Sekunden eigentlich alles falsch machen kann beim ersten Eindruck. Ist das okay?
Eine ganze Menge kann man da falsch machen, deswegen lass uns da gerne drüber sprechen. Das erlebe ich ja jetzt die letzten Wochen auch immer wieder, ja.
Nachdem ich diese Klippe jetzt so ein bisschen umschifft habe und gesagt habe, worauf es heute hinauslaufen wird, will ich trotzdem nochmal auf deinen schicken Hintergrund dazu sprechen kommen. Du bist nämlich heute im Road Warrior Setup und nicht in einer Kunstgalerie. Wo bist du unterwegs?
Küchenstudio im Freistaat, im schönen Freistaat Bayern. Ja.
Okay, heimatnah.
Verglichen zu den letzten Wochen in Hamburg auf jeden Fall ist das heimatnah, aber es sind trotzdem fast 3 Stunden weg von der Heimat.
Ja, kann man mal sehen, wie groß der Freistaat ist tatsächlich. So, mein Lieber, also wie gesagt, Real Talk, der erste Eindruck. Viel kann schon schief gehen, deswegen lass uns heute mal drüber sprechen, was das alles ist. Denn tatsächlich passiert es ja sehr, sehr oft, und ich nehme mich da nicht aus, dass Verkaufsgespräche oft unsicher, mit Floskeln, schon so in den ersten Momenten irgendwie den richtigen Punch verlieren. Ja, ja. Und wenn du mit der falschen Person sprichst, oder besser gesagt mit dem falschen Personentyp sprichst, dann hast du im Prinzip nach maximal 30 Sekunden schon verloren.
Absolut, ja.
Was kannst du dagegen machen?
Dich mit genau diesen Themen beschäftigen, also A, zu sagen, erstmal zu verstehen, wo kommt es denn im Verkaufsgespräch drauf an? Und wie du schon sagst, Personentypen zu kennen, das ist wie die berühmt-berüchtigte Frage. Ich frage jedes Mal auch in Vertriebstrainings.
Ja.
Starten wir mit Smalltalk oder starten wir nicht mit Smalltalk? So, ja. Dann frage ich immer, wer ist für Smalltalk? Dann geht so gefühlt 40-60% für die eine Hand hoch. Ich sage, wer ist gegen Smalltalk? Dann hast du 40-60%, die für die andere Seite die Hand heben, und ich sage, ja, wenn ihr es immer so macht, macht ihr es in 50% der Fälle ungefähr falsch, weil die eine Personengruppe oder ich sag mal zwei Personentypen beispielsweise, die mögen Smalltalk und die anderen zwei halt gar nicht.
Ja.
Und ich kann es nur richtig machen, indem ich es rausfinde, wie es mein Gegenüber gerne hätte und nicht indem ich frage, hey, wollen wir Smalltalk machen oder nicht? Das wäre halt auch wieder schlecht. Sondern ich muss es halt sehen oder kennen, und dazu muss ich mich natürlich wieder ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitstypen beschäftigen, weil gerade wenn ich an meine alte Welt denke, früher Vertriebler, du hast einen Termin mit jemandem, den du gar nicht persönlich bis jetzt getroffen hast, du kommst dorthin, wirst von der Empfangsassistentin sozusagen im Besprechungsraum geparkt, dann hast du den halben Weg von Besprechungstür kommt geht auf, dein Ansprechpartner kommt rein, und bis du dir die Hände schüttelst, musst du wissen, starten wir heute mit Smalltalk oder nicht.
Ja. Du hast jetzt die Persönlichkeitstypen angesprochen. 2 der 4 machen gerne Smalltalk. Ich gehöre zu den 2, die es eigentlich eher nicht so gerne machen. Ich finde Smalltalk nicht so toll. Hilft nichts. Ne? Ich bin eher so der Strukturierte. Wie ist es denn mit strukturiertem Smalltalk? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man, ich will jetzt nicht das Wort Skript nennen, aber wenn man sich vorher so strukturiert, dass der Smalltalk, der dann kommt, tatsächlich vorbereitet, strukturiert wurde, aber trotzdem zielführend ist. Hast du da einen Tipp?
Also ich glaube, wenn ich mit dir ins Verkaufsgespräch gehen würde, und das Szenario gab es ja mal vor 2-3 Jahren, ja, ich weiß gar nicht, wie lange es schon wieder her ist, aber gefühlt 2 bis 3 Jahre, ich würde mit dir gar keinen Smalltalk machen, weil du es nicht brauchst, und dementsprechend würde ich es nicht machen, weil ich kann mich natürlich vorbereiten, das ist ein anderes Thema, und ich weiß vielleicht, welche Themen dich betreffen, das ist wie gesagt eine gute Vorbereitung.
Ja.
Das sind andere Themen, mit denen ich mich beschäftige, dass ich weiß, wo haben wir vielleicht Gemeinsamkeiten, weil ich mir vorher deine Webseite anschaue, deine Social-Media-Kanäle anschaue und ich vielleicht merke, was hast du für Stärken, für Leidenschaften, und mit dir würde ich, wenn es dazu käme, mich vielleicht über KI und Tools oder so unterhalten, aber jetzt sicherlich nicht übers Wetter oder über, keine Ahnung, politische Themen sowieso nicht, aber oder weiß nicht, Weltnachrichten.
Ja.
Sondern mit dir halt über Tools, und wenn ich es noch wüsste, was ich ja jetzt in dem Fall von dir schon weiß, aber es wäre jetzt auch kein Thema für den Smalltalk, können wir uns über deine Eintracht unterhalten. Aber das finde ich wahrscheinlich bei Social Media auch nicht wirklich raus, weil du das ja nicht nach außen trägst.
Ja, das ist das halt, ne? Also irgendwie muss ich ja andocken. Und der nachfolgende Punkt, auf den es ja dann ankommt, ist ja auch diese dieser Beziehungsaufbau, der dann erfolgen muss.
Ja.
Und mir ist das noch zu diffus, ehrlich gesagt. Ja. Lass uns doch noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen. Du hast es jetzt mit einem Typen wie mir zu tun, und der eben nicht alles nach außen trägt, und du kannst nicht so wirklich alles
sehen. Ich meine, es gibt ja, also es gibt, da geht es ja schon los, weil ich bei dir nicht so viel rausfinden kann, weil es von dir nicht so viel gibt.
Ja.
Sagt mir das ja auch schon ganz viel über deinen Persönlichkeitstyp, ohne dass ich dich gesehen habe.
Ja.
Ne? Weil es gibt ja auch die Menschen, die alles nach außen tragen, welche Schnitzel sie essen, mit wem sie essen, wo sie essen. Ja, also ich habe auch Trainerkollegen, die betreten den Seminarraum des Kunden. Das Erste, was sie machen, ist ein Selfie.
Ja.
Ja, und das, sowas mache ich halt gar nicht. Ja? Also überhaupt nicht. Also vielleicht mache ich auch zu wenig und sage, hey, ich bin so erfolgreich. Und ich bin über bei dem Kunden. Ich trage das gar nicht nach außen, weil ich beim Kunden bin, ich beim Kunden. Aber weil ich dich ja eben nicht wirklich gut scannen kann, sagt mir das ganz viel über dich als Person. Und ich würde mit dir trotzdem nicht ins Smalltalk reingehen, weil du bist eben strukturiert, du bist zielorientiert. Wenn wir in ein Verkaufsgespräch gehen, dann hast du irgendeine Erwartungshaltung, was ich dir vielleicht helfen kann. Und dann können wir zwei konkret dann schnell auf den Punkt kommen und loslegen und drüber sprechen, wie es geht. Und natürlich ist dann, beginnt dann die wichtigste Phase im Verkaufsgespräch, wie du schon sagst, Beziehungsaufbau und Bedarfsermittlung. Und darüber kriege ich dich, weil ich dich dann ja reden lasse über, wer bist du, wo stehst du, wo willst du hin, welche Herausforderungen hast du. Und da ich dir da genau zuhöre und auch vertiefende Fragen stelle, baut sich trotzdem eine Beziehungsebene auf, ohne dass wir vorher über KI, über Tools, über Eintracht Frankfurt sprechen mussten. Ja,
ja, das kann nämlich gut sein, ne? Nach einem Champions League Dienstag halt auch mal nicht so gut.
Ja, also ich meine, die letzten Jahre sind ja eher erfolgsverwöhnt, verhältnismäßig für die Eintracht-Verhältnisse, ne? Aber die hatten ja auch schon andere Jahre.
So. Ja, also man ist da durchaus leid erprobt, leid geprüft. Ja. In den letzten Jahren war es ein bisschen besser.
So, und wiederum, es gibt aber halt auch andere Menschentypen, ja, die sind so die typischen Entertainer, ja, die erzählen dir halt alles mögliche an Geschichten und die wollen dir auch loswerden und die wollen dir erstmal erzählen, was sie alles so erlebt haben und wie ihr Wochenende war und welche schöne Gaststätte sie jetzt oder Restaurant sie wieder entdeckt haben und auf welchem Festival sie waren. Die wollen das natürlich und denen musst du natürlich den Raum auch geben, im Gesprächseinstieg da natürlich sich ein bisschen mitteilen zu dürfen. Natürlich habe ich meine Struktur im Hinterkopf und ich muss natürlich auch mein Verkaufsgespräch behalten, sodass ich noch weiß, um was geht's, ja, warum bin ich eigentlich heute hier? Ich bin ja jetzt nicht fürs Geschichtenempfangen sozusagen da. Aber wenn ich da direkt einsteigen würde, wie mit dir und sage, hey, Hüters, was geht, wo stehst, was brauchst, dann hat der Entertainer da vielleicht gar keinen Bock drauf, weil er sagt, ey, ich weiß nicht, er ist sehr redselig und er braucht erstmal eine Bühne und freut sich, dass er mal wieder die Geschichten erzählen kann, die er schon 100 Mal anderen erzählt hat, aber mir vielleicht noch nicht.
Und ich glaube, das ist die zweite Stolperfalle, die ich so sehe. Ja? Also einerseits haben wir jetzt gesagt, das Gegenüber, ne? Das Gegenüber richtig zu handeln in diesen ersten Zeitpunkten. Das zweite aber ist, und da fehlt halt oftmals auch die Struktur, die fehlenden klaren Gesprächsziele.
Ja.
Ja, dass du eben in ein Verkaufsgespräch reingehst und eigentlich gar nicht weißt, was will ich denn eigentlich jetzt anbieten?
Ja.
Oder wie will ich es anbieten? Oder wie komme ich da hin, dass ich dann halt auch mein Angebot machen kann? Ja?
Ja, absolut. Also natürlich im besten Fall geht der Vertriebler rein und sagt, ich will abschließen heute. Das ist ja schon mal wenigstens ein Ziel, aber es ist ja nicht immer das Richtige oder nicht das einzige Ziel. Ich erlebe aber auch jetzt, wo wir uns darüber auch unterhalten, noch viele Dinge, die jetzt durch die Trainings, wie gesagt, in Hamburg oder auch hier jetzt beispielsweise wieder, dass Basics nicht erfüllt werden. Also ich komme 3 Minuten zu spät in den Teams-Call oder 3 Minuten zu spät zu einem Kunden. Also da habe ich 0 Verständnis für. Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie einen Autounfall auf der Straße hattest, was wir nicht hoffen wollen, dass das der Hörer hat oder dass du irgendwie Zeuge warst und das Leben gerettet, ja, da habe ich noch Verständnis dafür, aber dass ich so tiefenentspannt 3 Minuten zu spät komme, habe ich kein Verständnis dafür. Oder dass ich halt den Kunden überhaupt nicht zu Wort kommen lasse, ja, dass ich irgendwie so 3 Minuten Introduction mache und mich vorstelle und wie toll wir sind und wer ich bin und wie toll die Firma ist und wie heute der Ablauf des Team-Meetings ist. Alles wichtige Bausteine, gehören alles irgendwie mit rein am Anfang, aber nicht im 3-minütigen Monolog.
Ja.
Dann hast du das erste Mal zugequatscht.
Ja.
Soll ein Dialog sein.
Frage dazu, du hast es gesagt, zu spät, finde ich auch absolutes No-Go, weil suggeriert Desinteresse. Ja,
wie ja ist auch mangelnde Wertschätzung.
Ja, und wie ist es andersrum, 5 Minuten zu früh? Würde ich sagen, ist aber genauso schlimm, weil suggeriert Verzweiflung.
Ja, also da können wir jetzt, glaube ich, drüber reden, 5 Minuten, also wo beginnt zu früh? Also es ist auch eine Frage, glaube ich, zu welchem Kunden du gehst. Also wenn ich zu einem Kunden gehe, wo ich klingle und ich weiß, hinter den Klingeln kommt direkt der Ansprechpartner, dann finde ich, kann man auch 3 Minuten vorher kommen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich komme zu einem großen Unternehmen bei der Empfangsdame erstmal an, die Empfangsdame informiert meinen Gesprächspartner, weil in der Regel immer der Geschäftsführer oder Inhaber oder vielleicht Niederlassungsleiter, dann sollte ich auch spätestens, aller spätestens 5 Minuten vorher da sein, damit ich dann halt auch um, sag jetzt mal, klassisch 0-0 sozusagen am Tisch sitze, sodass der dann auch kommen konnte. Das muss man ein bisschen gucken, wieder, was ist das für ein Kunde. Wenn ich in einen Teams-Call gehe, dann bin ich auch der Meinung, dass ich nicht 0-0 reingehe, dann gehe ich 5 Minuten vorher in den Teams oder in den Zoom-Call rein und wenn der Kunde kommt, kommt er halt, dann bin ich halt da. Also da würde ich es jetzt nicht machen. Die Frage ist eher, was ist, wenn du 3 Stunden, 4 Stunden Anreise hast, kommt ja auch vor, also das war ja auch mein altes Vertriebsleben früher und habe ich ja teilweise heute noch. Und du musst natürlich Pufferzeiten einplanen, wenn du so weit anfährst, das ist ja klar. Also dann kommst du eine halbe Stunde vorher an, weil du den Puffer nicht gebraucht hast. Habe ich auch erlebt, dass dann Außendienstkollegen oder Key Account Manager, wie sie damals hießen, dann halt einfach eine halbe Stunde vorher beim Kunden auf Parkplatz gefahren sind und dann im Auto da Däumchen gedreht haben oder so, ja.
Ja,
ja, genau. Du lachst, ne? Aber ich habe den Kopf geschüttelt damals, ja. Aber wenn ich eine halbe Stunde vorher da bin, dann fahre ich einmal am Kundengelände vorbei, schaue mir das an, damit ich weiß wirklich, was erwartet mich, wo kann ich mich hinstellen, etc. pp. Und dann fahre ich um 5 Straßen weiter und stelle mich bei einem Discounter auf dem Parkplatz oder eine Nebenstraße und check meine E-Mails und mache noch ein paar Anrufe und fertig. Und fahre dann so hin, dass ich vielleicht 10 vor auf dem Hof rolle, sodass ich dann aussteige, auch zügig aussteige, reingehe und dass ich 5 vor in der Empfangsdame vor ihr stehe oder vielleicht auch 6 vor. Also da würde ich es jetzt nicht päpstlicher machen, als ich man will, weil du wirst ja dann im Besprechungsraum in der Regel geparkt und dann kann der Kunde ja pünktlich kommen und wenn er 2 Minuten eher kommen will, kommt er 2 Minuten eher und wenn er Spielchen spielen will, kommt er 5 Minuten später, ist auch okay. Ja,
gut, okay.
Ja. Aber die Spielchen kann man ja damit spielen. Ja.
Genau, und jetzt machen wir einfach mal dieses Bild auf, du sitzt in diesem Raum und wartest jetzt auf deinen Kunden. Ich möchte jetzt das Ding jetzt nicht hier hijacken in die falsche Richtung, aber ich würde gerne mal auf diese 4 Persönlichkeitstypen zurückkommen. Ja. Du sitzt da, Tür geht auf, Kunde kommt rein. Was passiert da? Beziehungsweise, was erzählst du deinen Schülern, was sie dann
ein
machen?
Schülern? Ja, oder dein, ja Schule. Ich bin ja nicht Lehrer geworden, ich bin ja Trainer geworden, mein Teilnehmer.
Deinen Kunden, deinen
Teilnehmern. Teilnehmer. Die erste Frage, bevor ich die Frage gleich beantworte, ist, wo stehe ich im Raum?
Ja.
Wo stehe ich in diesem Besprechungsraum? Die Frage kannst du dir als Hörer oder als Zuschauer bei YouTube ja jetzt mal beantworten. Wo stehe ich im Raum? Du hast einen ganz normalen Besprechungsraum, da steht ein großer Tisch in der Mitte. Die Assistentin sagt dir schon mal, setze sich doch hin, suche sich Platz aus. Erste Frage, setze ich mich hin? Ja, nein. Wenn ja, wo? Zweite Frage ist, wenn ich mich nicht hinsetze, wo stelle ich mich hin?
Ja.
So. Ich persönlich setze mich nie vorm Kunden hin, weil ich weiß nicht, wo sein Lieblingsplatz ist. Ja. Wenn ich auf seinem Lieblingsplatz sitze, da ist schon wieder blöd. Bin schon mal häuslich eingerichtet, ist auch blöd, da muss das wieder aufstehen. Ich stehe immer und ich stehe immer diagonal zur Tür. Das heißt, warum? Ich will den maximal längstmöglichen Weg haben, den ich brauche, um wir laufen ja dann beide, ne? Ich von der Ecke und er von der Tür aufeinander zu. Wenn ich diagonal weit weg stehe, habe ich den maximalen Weg. Warum? Ich achte natürlich auf die Dinge, die ich wahrnehmen kann, um den Persönlichkeitstyp maximal herauszuarbeiten. Das heißt, ich gucke, wie läuft jemand, wie ist jemand angezogen, wie ist dann der Händedruck, wie ist der Augenkontakt, was kann ich noch wahrnehmen? Fängt er vielleicht schon an zu reden, weil er sagt, hey, ich will irgendwie diese Stille überbrücken. Und diesen Moment, also diesen halben Moment sozusagen von Tür zu Diagonal, die Hälfte der Strecke habe ich Zeit, um eine erste Entscheidung zu treffen, die muss nicht zu 100% richtig sein, aber meine erste Entscheidung zu treffen, quatsche ich jetzt hier mit Smalltalk los oder kommen wir direkt auf den Punkt, Herr Lüthers? Ja. Alles klar, wo stehen wir, was können wir heute machen? Oder hören wir uns erstmal Geschichten an, gucken noch gemeinsam schön aus dem Fenster, lass uns noch erklären, was das hier für ein wunderschöner Blick ist und bla, ne, all diese Dinge. Und dann gehen wir halt ins Smalltalk rein und dann setzen wir uns vielleicht auch erst nach 10, 15 Minuten hin. Ne, kann auch sein. Ich sehe zum Beispiel auch noch, auch hat der Kunde Unterlagen in der Hand oder nicht? Ja, ist auch so ein Ding. Ja, und wenn ja, hat er die Agenda ausgedruckt, sofern ich überhaupt eine geschickt habe vorab. Auch so ein Thema, ja, aber
wie ist er vorbereitet?
Genau, ja. Wie ist er vorbereitet? Mit welcher Technik kommt er reingelaufen?
Hat er nur das vergoldete Smartphone in der Hand oder hat er sich wirklich, wie soll ich sagen?
Ja, welche Stifte hat er in der Hand? Ja, hat er ganz normal den Firmenkugelschreiber oder hat er vielleicht einen Markenstift? Ja, ich wollte jetzt keine Marken nennen, aber es ist ja nicht gesponsert. Ja, vielleicht sollte man es nennen, damit wir manchmal gesponsert werden zukünftig, aber wurscht. Aber nein, also genau das ist das Thema. Ja? Also ich versuche so viel wie möglich wahrzunehmen. Und dann können wir irgendwann mal ins Gespräch einsteigen.
Das war jetzt das Szenario Meetingraum. Es gibt ja noch ein anderes Szenario. Du wirst ins Büro des jeweiligen Ansprechpartners, Ansprechpartnerin gerufen. Ja. Da gibt es ja dann noch ein paar andere Merkmale, auf die du achtest. Vielleicht teilst du die auch noch mit.
Da schaue ich auf alles, was ich auch dort wahrnehmen kann zusätzlich. Also wie sieht der Schreibtisch aus? Liegen da viele Akten rum, wenig Akten? Wie sieht auch der Schreibtisch, als Möbelstück quasi aus? Was sehe ich an der Wand? Also jetzt, aber ja, bei mir heute hier dieses wunderschöne Gemälde im Hintergrund. Was hängt da an der Wand? Ja, hängen da Familienfotos? Hängen da Kinderzeichnungen? Hängen dort Fotos von Team-Events, stehen da Auszeichnungen, hat da jemand seine Yacht, seine Rolls-Royce oder seinen Oldtimer da als Foto an der Wand und. Und das sagt mir halt ganz viel über den Menschen aus, und wenn ich das halt richtig lesen kann, dann weiß ich halt, wofür vor mir ist. Und das ist halt ein großer Vorteil, in Offline-Meetings kann ich natürlich deutlich mehr Dinge wahrnehmen als in einem Online-Meeting. So, und dann geht es halt leichter in die richtige Richtung.
Ja, und dann, denke ich, zählt halt eine ganze Menge Übung eigentlich. Ne? Also du musst halt ein paar Dutzend Verkaufsgespräche gemacht haben, um dann diese Signale auch entsprechend einordnen zu können, ne? Die du dann wahrnimmst.
Reicht halt nicht, mal irgendwann die Typen gehört zu haben. Also jetzt egal, ob es Disk-Modelle oder andere Modelle, oder dann reden sie, hier, du bist roter, blauer. Ja. Es reicht halt nicht, die Dinge mal gehört zu haben, sondern man muss die Dinge halt auch wirklich verstehen, im Kopf haben.
Ja.
Also was sind die Grundlagen, dieses Persönlichkeitsmodell, mit dem ich mich beschäftige? Ich mag das Disk-Modell halt am meisten, weil es für den Vertrieb am hilfreichsten ist, aus meiner Sicht, und am einfachsten. Dann muss ich aber halt auch in der Lage sein, den Typ zu erkennen. Das bringt mir ja nichts, wenn ich den Typ nicht erkennen kann. Und ich habe ja jetzt viele Merkmale beschrieben. Ja, manchmal kann man ja zufällig dann auch noch mehr Dinge sehen, weil man zum Beispiel mit dem Kunden dann noch gemeinsam, wenn man nicht im Besprechungsraum ist, sondern wenn man bei ihm im Büro ist, dann geht man vielleicht ja auch noch gemeinsam zur Kaffeeküche, ja, zapft noch gemeinsam den Kaffee, den er mir anbieten möchte, und vielleicht für sich noch einen Nachschub. Und dann kann man auch ganz viel sehen. Ja? Wie verhält sich jemand in der Kaffeeküche? Also es ist natürlich spannend, bei den Inhouse-Trainings, wo ich unterwegs bin, auch zu sehen, wie verhalten sich die Vertriebler in der Kaffeeküche. Und dann kann ich die Persönlichkeitstypen genauso dort ablesen. Aber ich muss die Leute halt erkennen können. Dafür brauche ich möglichst viele Indizien, und die müssen in die richtige Richtung interpretiert werden. Und wenn viele Dinge in die gleiche Richtung gehen, dann weiß ich halt, wer vor mir steht. Und das Dritte ist, auch wenn ich es erkenne, heißt es noch lange nicht, dass die Leute sich darauf einstellen. Auch das verstehe ich teilweise echt nicht. Viel zu viele, auch gerade im Vertrieb oder auch Selbstständige, die haben vielleicht den Typ sogar richtig erkannt, aber machen trotzdem Verkaufsgespräch wie immer. Ja? 8-mal am Tag gleich das gleiche Verkaufsgespräch, wenn sie 8 Gespräche haben. Und das finde ich so schade, weil wenn ich ja jetzt einen dominant Direkten habe, dann muss ich halt ein anderes Gespräch führen, als wenn ich mit dem stetig Sozialen arbeite. Ja?
Habe ich das jetzt gefragt? Practice makes perfect. Ne? Das ist natürlich das Ding. Je mehr Gespräche du hast, umso besser kannst du es trainieren, umso besser kannst du es dann auch einschätzen. Und was macht jetzt der Hörer, der diese Verkaufsgespräche eben nicht hat, auch nicht in dieser Schlagzahl? Und hier, ja, ich lasse dich gerne antworten, aber dann komme ich.
Ja? Ja, sag du die Frage, komm, sagst du erst, dann sage ich was dazu.
Nee, sag du erst was dazu, weil dann habe ich tatsächlich einen Praxistipp.
Ja, genau, weil du ja sagst, wenn ich viele Gespräche habe, kann ich es gut trainieren. Ich finde aber gerade, wenn ich wenig Gespräche habe, muss ich mich erst recht damit beschäftigen, weil ich muss dafür sorgen, dass ich maximal die wenigen Gespräche dann natürlich auch maximal gut nach Hause hole. Und ich kann mich ja auch anders vorbereiten. Ich habe die Zeit, ich sollte mich damit beschäftigen, aber wie gesagt, halt nicht nur theoretisch, sondern halt auch praxistauglich. Aus Vertriebssicht, ja, und viele Literatur geht ja immer um Führungsaufgaben, wenn man sich mit Persönlichkeitsmodellen beschäftigt. Aber es muss halt dann um die Praxissicht, straßenschlau quasi, aus Vertriebssicht muss es gehen.
Gut, was macht man, um es zu simulieren? Ganz klar, man spricht mit Kollegen. Wenn es die Gespräche nicht gibt, nehme ich mir einen Kollegen und dann, wie soll ich sagen, dann simuliere ich die Gespräche. Also wenigstens das tue ich dann, um mich vorzubereiten. Das kann ich für den Einstieg machen, das kann ich für die Erkennung machen, das kann ich für die Bedarfs-, das kann ich für jeden Abschnitt des Verkaufsgesprächs machen. So, und jetzt kommt der Praxistipp, und da darfst du mich dann gerne auszählen, weil du wirst es nicht für möglich halten. Hier finde ich ChatGPT gar nicht verkehrt. Das ist endlich mal ein Use Case, wo es eigentlich relativ gut nutzbar ist, der Sprachmodus. Ja, lass doch das Gegenüber von ChatGPT simulieren. ChatGPT ist in der Lage, ganz klar einen der Diss-Typen zu simulieren, wie er sich verhält. Gut, du siehst die Person nicht, wie sie auf dich zuläuft, aber zumindest im Gespräch oder in den Reaktionen. Ja, dann quatschst du halt ins Mikro und dann lässt du halt mal die Antworten kommen. Und auch wenn du das 50 Mal gemacht hast, wie soll ich sagen, bringt dich das ja wohin? Es ist jetzt nicht so ein Heilmittel, aber damit kann man zumindest mal ChatGPT vernünftig nutzen.
Also man kann das auf jeden Fall nutzen, bevor man sonst nichts tut. Ich finde natürlich am Ende des Tages die Gespräche mit echten Menschen natürlich nochmal weiterführend.
Aber wie du sagst,
es darf,
gibt.
Ja. Es darf ja ein Und sein. Also du kannst ja auch eben die Alleinzeit sozusagen dafür nutzen, statt wieder nur sinnlos auf Social Media rumzuscrollen. Ja.
Schauen dir sicherlich auch ein paar Solopreneure zu. Ja?
Ja, genau. Aber dann, wie gesagt, kannst du ja auch in den Austausch gehen. Oder eben, wie gesagt, du beschäftigst dich mal in der Tiefe damit. Und dann geht es halt los. Also, wie gesagt, jetzt haben wir ja ganz viel über diese Persönlichkeitstypen gesprochen. Ist natürlich erstmal eine Geschichte, um überhaupt zu wissen, an dieser Frage, wir haben ja gesagt, Gesprächseinstieg. Wie gehst du rein, dass man erstmal natürlich weiß, Smalltalk, ja, nein.
Ja.
Aber ich will natürlich, die Frage ist natürlich trotzdem auch, wie schaffe ich es jetzt mal so eine Beziehung aufzubauen, damit ich halt nicht, was ich halt in der Vergangenheit jetzt auch erlebt habe, wenn Verkäufer im 60-Minuten-Takt getaktet sind, um von Gespräch zu Gespräch zu gehen und dann 50 Minuten Redeanteil haben selber, das ist natürlich auch gefährlich, weil dann rede ich halt am Kunden vorbei. Das heißt, ich muss erstmal viel durch offene Fragen, vielleicht auch offene Fragen mit einer Lenkungsfunktion, wie ich es immer so gerne nenne,
ja,
stellen, um rauszufinden, was will der Kunde eigentlich, wer ist der Kunde, wie tickt der Kunde, was ist das wirkliche Problem, weil nicht immer das, was wir angefragt werden, ist auch das eigentliche Problem, sondern manchmal gibt es ein Problem hinter dem Problem, das hat der Kunde noch nicht verstanden. Und das muss ich selber erstmal rausbekommen, um dann auch zu wissen, wo gehe ich denn eigentlich hin mit meiner Lösung? Wo liegt die Lösung? Kann ich überhaupt lösen? Wenn ich nicht lösen kann, wen kann ich dafür vielleicht ins Gespräch bringen, der dann der richtige Partner ist? Und dann geht es irgendwann mal in meine Präsentation, dann geht es in den Abschluss. Aber das kann ich nur vorbereiten, wenn ich viel frage vorne und nicht, wenn ich viel rede.
Ganz kurz, bist du doof, ist doch klar. Aber kannst du bitte nochmal offene Frage und geschlossene Frage erklären? Weil ich glaube, das ist einer der Fehler, der immer passiert, wenn die Routine fehlt, geschlossene Fragen zu stellen. Gut, dann wird es natürlich schwer. Ja?
Geschlossene Frage ist halt, gibt es halt nur wenig Antworten, zum Beispiel ja, nein. Ja. Wollen Sie einen Kühlschrank haben, ja oder nein? Ja. Oder sollte der Kühlschrank mit Gefrierfach sein, ja oder nein? Geschlossene Frage. Offene Frage ist, hey, wenn Sie jetzt an einen Kühlschrank oder eine Gefrierkombi denken, was ist Ihnen dabei wichtig? Wie soll der aussehen? Wie soll die Aufteilung sein? Das sind alles offene Fragen. Natürlich nicht 17 Fragen auf einmal stellen. Das war jetzt nur ein Beispiel von mir, dass man dann den Kunden auch reden lässt, weil beim Reden kann ich wieder gucken, wie redet er. Das heißt, ich kann meine theoretische Anfangsthese, welcher Persönlichkeitstyp mir gerade gegenüber ist, halt auch untermauern. Aber ich kriege natürlich auch raus, um was es geht. Und ich höre natürlich schon raus, auf was es ihm vielleicht ankommt, was ist ihm wichtig, weil natürlich Verkäufer ja auch gerne oder Selbstständige dazu neigen, von sich auf andere zu schließen, zu sagen, ja, braucht man nicht, die Funktion ist unnötig, deswegen braucht die mein Kunde auch nicht. Das ist natürlich fahrlässig und falsch. Das heißt, ich muss den Kunden fragen, muss gucken, zu verstehen, wann wird eine Entscheidung getroffen, wie wird die Entscheidung getroffen, was ist ihm wichtig, welche Kaufbereitschaft ist da? Achtung, ich sage bewusst nicht Budget. Ja, also das ist auch eine Frage, die man bitte nicht stellt, die ist Nonsens. Aber wie gesagt, ich muss ganz viel mit offenen Fragen das Gespräch einleiten, dann fühlt sich der Kunde nämlich auch verstanden, weil sich mal jemand Zeit nimmt, wirklich zu gucken, wer ist er oder sie, was will er eigentlich oder sie. Und dann habe ich schon ganz viel erreicht, weil der Kunde wertgeschätzt sich fühlt. Und dann kann ich den Rest nach Hause holen.
So. Ich denke, wir haben es. Wir sollten es jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen.
Ja, mach doch mal.
Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde jetzt sagen, vor dem Gespräch halt vorbereiten, zumindest mal 3 mögliche Gesprächseinstiege üben, ja, damit ich nicht sofort da reinstotter, ja, wissen, mit wem ich es zu tun habe, selbstverständlich. Zumindest eine offene Frage zu stellen, mit echtem Interesse am Gegenüber, nicht irgendwie, ich sehe deinen Finger nicht.
Das ist eine Meldung.
Okay. Ja,
also als Beispiel, also wenn gar nichts hilft, dann kannst du ja immer so sagen, Mensch, Herr Müller oder Frau Müller, schön, dass wir uns heute treffen. Welche Fragen müssen denn heute beantwortet sein, dass Sie sagen, das war eine gut investierte Zeit, unser Gespräch? Also einfach mal mit so einer ganz banalen Frage, weil im besten Fall bringt der Kunde schon Fragen mit. Der Kunde sagt dir schon, was er heute erfahren will. Also mit dieser vermeintlich total banalen Frage kannst du immer relativ gut starten oder sagst, Mensch, was müssen wir heute besprechen, dass Sie sagen, das hat sich gelohnt. Also ihr müsst es ja nicht wortwörtlich wiederholen, sondern einfach so ein bisschen offen formulieren, so wie es zu dir als Hörer halt passt. Aber damit hast du einen super Gesprächseinstieg.
Ja. Und dann eben das echte Interesse, wo ich da hin wollte, war halt, dass es nicht aufgesetzt ist im Sinne der Dienstleistung, die du verkaufen willst, sondern tatsächlich die den Beziehungsaufbau dann auch erleichtert. also wirklich empathisch, authentisch, nicht erzwungen im Sinne der Dienstleistung.
Ja, wer will das? Wir wollen doch nur verkaufen. Oder weil kommt dann zu mir dann, und sagt, oh Mann, wir wollen doch nur verkaufen, wir wollen doch keine Beziehung.
Weil dann ist das Ding wahrscheinlich erledigt. Auch wenn du beim Einstieg nicht gestottert hast, ist es dann spätestens da erledigt. Also da, denke ich, wäre die empathische, authentische, offene Frage, die echtes Interesse halt irgendwie am Kunden, am Gegenüber mitbringt, wäre dann halt angebracht. Ja, und dann eben einfach wirklich eine Struktur für sich selbst zu haben. Ich meine, die Struktur kommt über die Bedarfsermittlung, die ist dynamisch, die kann dahin gehen. Und wenn du sicher bist in deinem Thema beziehungsweise in deinem Produkt, in deinem Service, dann kannst du da eigentlich nichts falsch machen. Solange du empathisch bist.
Ja.
Da kannst du mir jetzt widersprechen.
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also ein ehrliches Interesse am Kunden kann ich nicht vorheucheln. Das muss ich mitbringen. Wenn ich das nicht habe, sollte ich mal über meine Berufung nachdenken. Weil das merkt der Kunde einfach und dann sagt er hinterher irgendwie zu Schatzi oder zu sich selbst, kein Bock auf den Typen, aber am Ende sagt er dir offen ins Gesicht, zu teuer.
Ja.
Ja, oder wir müssen uns nochmal Gedanken machen, wir melden uns dann wieder. Aber das ist halt nur die höfliche Variante für, hey, du hast keinen Bock auf mich, dann habe ich auch keinen Bock auf dich. Und jede Kaufentscheidung wird emotional getroffen und rational gerechtfertigt. Ich meine, das haben wir ja schon oft gesagt, deswegen brauche ich auch eine Beziehung zum Kunden.
So, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, zu teuer, das würde ich tatsächlich gerne in der nächsten Episode mit dir besprechen. Gerne tatsächlich Preis nennen, Preismodelle und halt auch diesem Einwand, Vorwand zu teuer so ein bisschen begegnen. Ist das für dich okay? Wollen wir das mal im nächsten...
Jetzt lass uns ja heute erstmal fertig machen und dann...
Gespräch, genau. Und dann der Hinweis, also wenn du wissen willst, wie diese vier Persönlichkeitstypen tatsächlich messerscharf erkannt werden können, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, dann beim Kollegen Hoffmann eines seiner Disk-Seminare buchen. Kann ich also nur wärmstens empfehlen. Es gibt auch die eine oder andere Episode, die du garantiert im Kopf hast jetzt mit Nummer.
Nee, tatsächlich habe ich es jetzt ausnahmsweise nicht im Kopf. Nee.
Aber es gibt zumindest zwei, glaube ich, zwei oder drei, die du hören kannst bei uns im Katalog. Viel Spaß damit.
Vielen Dank für die Werbung.
Letzte Worte bei dir heute.
Ihre letzten Worte. Stellt viele schöne offene Fragen und interessiert euch für euren Kunden und dann wird's gut.
Viel Erfolg. Schöne Woche, bis dann. Alles Gute.